Vielen Dank euch für diese Textlesung in poetischer Form inklusive persönlicher Zuspitzung, persönlichem Anspruch an uns. Moritz kommt aus dem Konfirmandenunterricht nach Hause und seine Mutter fragt ihn, was der Pfarrer erzählt habe. Und Moritz antwortet: Sie haben Jesus ans Kreuz geschlagen, dann haben sie ihn heruntergenommen und beerdigt. Wie gut, dass Sie ein Prepaid-Handy mit ins Grab gelegt haben, denn von der Nummer aus wurde der Notruf verständigt. Sie haben Jesus aus dem Grab befreit und er hat noch geatmet. Dann ist er in Jerusalem in die Klinik eingeliefert worden, war 2 Wochen auf Intensiv, 1 Woche auf der Wachstation und konnte nach 6 Wochen wieder gehen. Die Mutter ist entsetzt. Was? So hat der Pfarrer euch die Geschichte erzählt? Fragt sie zweifelnd. Nein, nicht ganz, räumt Moritz ein. Aber wenn ich sie jetzt so erzählen würde, wie der Pfarrer sie erzählt hat, würdest du kein Wort davon glauben. Das Osterfest ist und bleibt ein herausforderndes Fest. Und die Geschichte dazu, sie ist herausfordernd, keine Frage. Aber es wird eben auch nicht leichter, wenn ich irgendwie versuche, diese Geschichte dann mir irgendwie passend zu biegen. Und es ist ja eine Herausforderung in verschiedener Hinsicht. Es ist eine weltanschauliche Herausforderung an uns alle, die wir in einem wissenschaftlich aufgeklärten Zeitalter leben. Kann sowas wirklich passiert sein? Oder ist es doch nur eine schöne Geschichte, so wie viele andere Märchen und Geschichten, von denen wir uns wünschen würden, dass sie wahr sind? Kann ich als halbwegs denkender Mensch sowas tatsächlich glauben? Das ist die eine Seite der Herausforderung, aber dann eben auch die persönliche Herausforderung. Wir reden und singen hier vom Sieg über den Tod und der Auferstehung, von neuem Leben. Und wir leben in dieser Welt, in der wir gleichzeitig die Realität des Todes mit allem, was dazugehört, erleben. Wie kann das zusammenpassen? Klar ist auf jeden Fall eins. Bei Ostern, das haben wir schon immer wieder gesagt, da sind wir am Kern der ganzen Geschichte. Und wenn wir anfangen, uns mit dem Glauben auseinanderzusetzen, dann liegt hier der eigentliche Kern und dann liegt hier aber auch die große Kraft. Und dann liegt in diesem Osterfest und der Geschichte, die dahinter steht, die große Hoffnung, auch Dinge anders zu betrachten und in unserem Leben einen neuen Blick und eine neue Perspektive zu bekommen. Und ich wiederhole mich an der Stelle gerne, wenn du anfängst, dich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, dann fang nicht bei irgendwelchen ethischen Themen an oder was auch immer. Wir müssen anfangen bei Ostern und bei Jesus, wenn wir darüber nachdenken. Und deshalb vorab heute mal ein kleiner Werbeblock für alle die, die sagen, ja, ich möchte mich gerne da noch ein bisschen weiter auch mit auseinandersetzen, gerade auch mit diesen ganzen weltanschaulichen Fragen. Ich habe Tipps für wenig Leser und für viel Leser heute mal mitgebracht und sogar auch für Kinder. Der mittlerweile verstorbene Pastor Timothy Keller hat ein recht ausführliches Buch über Auferstehung und die Folgen von Ostern geschrieben, auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Krebserkrankung. Aber wer sagt, so viel Zeit habe ich nicht? Es gibt auch ganz dünne Büchlein, die trotzdem gut sind. 70 Seiten kann man mal so schnell am Nachmittag lesen. Ostern unglaublich. Und auch ganz spannend, das gibt es auch hinten am Büchertisch, falls jemand nachher noch ein Ostergeschenk sucht, wie ein Polizist, der selber als Ermittler tätig war in den USA, wie der mit seinen Ermittlungsmethoden die Ostergeschichte untersucht hat und zu ganz erstaunlichen Ergebnissen gekommen ist. Aber jetzt genug des Werbeblocks. Mir ist nur einfach wichtig zu zeigen, dass es eben nicht grundsätzlich und völlig intellektuell unredlich ist, zu denken, dass sowas passieren kann. Jetzt haben wir eben diese Geschichte gehört, zusammengefasst, und ich werde gleich auch Teile von dem, was wir eben in zusammengedichteter Fassung gehört haben, nochmal lesen. Und viele, die hier sind, kennen wahrscheinlich diese Geschichte, haben die schon oft gehört. Aber ob das nun so ist oder ob das für dich vielleicht noch eher fremder ist, wir wollen heute nochmal genauer hinschauen. Da lade ich euch einfach zu ein, nochmal genauer hinzuschauen und dann vielleicht nochmal neue Aspekte zu entdecken. Und ich lese heute einen der Texte aus den Evangelien im Neuen Testament und wir wollen uns das anschauen unter der Frage, wie wird aus dieser Nachricht von Ostern so ein persönlicher, lebensverändernder Glaube, der unser Leben prägt und der uns Hoffnung gibt in unserem Leben. Und ich lese dazu aus dem Johannesevangelium im 18. Kapitel, im 20. Kapitel die Verse 1 bis 18. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen, er sah das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« »Maria«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: »Rabuni«, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen«, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Drei Gedanken für heute Morgen, die uns auf diesem Weg helfen können: Glauben und Denken, Glauben und Erleben und Glauben und Leben. Glauben und Denken. Da beginnt dieser Ostermorgen, dieser Sonntag, mit dem Paukenschlag, dass die Frauen sich auf den Weg zum Grab machen und das Grab ist leer. Und auch wenn die Berichte im Neuen Testament an der Stelle vielleicht etwas unterschiedlich sind, sie sind sich alle darin einig, dass Frauen auf dem Weg zum Grab waren und dass Frauen das leere Grab gefunden haben. Sie hatten etwas anderes erwartet. Sie haben sich noch Gedanken gemacht, wie kriegen wir diesen Stein da weg? Und während sie sich noch darüber Gedanken machen, ist das Entscheidende schon passiert und das Grab ist leer. Wie gesagt, auch das ist übereinstimmend in all den Berichten. Jesus wurde begraben und das Grab war leer. Anders als in anderen Evangelien ist der Fokus hier nicht zunächst auf einer Begegnung mit Engeln. Und wir hören hier auch nur von Maria aus Magdala. Und gleichzeitig spricht sie dann, als sie zu den Jüngern kommt, von wir. Wir wissen es nicht. Und es deutet darauf hin, dass sie eben nicht alleine dort war. Und sie ist so, dass sie sofort zurückläuft, dann zunächst und geht zu Petrus und dem anderen Jünger, der nach traditioneller Auffassung der Apostel Johannes ist, und berichtet ihnen: Wir wissen nicht, wo Jesus ist. Das Grab ist leer, Jesus ist weg. Und dann gibt es diesen kleinen Wettlauf zum Grab und ja, eine relativ detaillierte Schilderung. Und ich finde allein diese detaillierte Schilderung mit solchen kleinen, scheinbaren Nebensächlichkeiten, das ist schon wieder ein Hinweis auch auf die Glaubwürdigkeit des Ganzen. Die beiden Jünger laufen zum Grab. Vielleicht war Johannes ein bisschen jünger, deswegen ein bisschen schneller. Aber es passt dann wieder zur Persönlichkeit von Petrus, dass er auch der ist, der zuerst da reingeht, während Johannes noch ein bisschen zurückhaltender ist. Und sie gehen in das Grab rein, dann später nacheinander. Und auch da wird wieder relativ ausführlich beschrieben, was die beiden da sehen. Sie sehen die Tücher und sie sehen sie nicht irgendwie da liegen, sondern sie liegen ordentlich sortiert und zusammengelegt. Warum ist das wichtig? Warum wird das hier so betont? Es war Begräbnissitte der damaligen Zeit, dass man die Verstorbenen so eingewickelt hat, ähnlich wie man es vielleicht von den Mumien kennt, so ähnlich. Und das war fest eingewickelt. Man konnte sich also nicht einfach selber daraus befreien. Und dann ist ein Punkt, der nachdenkenswert ist, warum liegen diese Tücher eigentlich so ordentlich da? Wenn jemand den Leichnam einfach hätte klauen wollen, warum hat er ihn überhaupt vorher ausgepackt? Oder wenn es auch die Freunde, wenn es die Jünger gewesen wären, warum sollten sie den Leichnam nackt wegtragen? Wie sollte Jesus, selbst wenn er überlebt hätte, es geschafft haben, sich schwer verletzt aus diesen Tüchern zu befreien? Und natürlich die wichtige Frage, wenn die Jünger kurz nach der Hinrichtung anfangen, von der Auferstehung Jesu zu reden, warum wurde dann nicht einfach der Leichnam präsentiert, um dieses Thema ein für alle Mal zu erledigen? Aber man kann sich vorstellen, wir gehen nochmal zurück zu diesen beiden Jüngern, die kommen an dieses Grab und das Grab ist leer und da liegen diese Tücher und man kann sich vorstellen, dass bei ihnen, ganz ähnlich wie bei uns, heute dieses Gedankenkarussell losging. Moment, was ist jetzt hier eigentlich genau passiert? Wie kann das sein? Welche Erklärungen kann es jetzt dafür geben? Sie sehen das und sie ziehen ihre Schlüsse. Der bekannte Detektiv Sherlock Holmes soll gesagt haben, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein. Also sie haben angefangen, die Dinge auszuschließen, was könnte passen, was könnte nicht passen und was bleibt. Und dann heißt es von Johannes, er sieht sich das an und er glaubt. Und Jesus hatte vorher davon gesprochen, auch das wird in dem Text gesagt, aber da haben sie irgendwie nicht so ganz zugehört, das hat nicht in ihr Weltbild reingepasst. Und jetzt zieht er die nötigen Schlüsse für sich. Er denkt darüber nach und da merken wir, dass zu glauben eben nicht automatisch bedeutet, den Verstand irgendwo an der Garderobe abzugeben und sich nur noch auf irgendwelche Emotionen zu verlassen. Es ist beides, aber es geht eben nicht automatisch gegen den Verstand. Und natürlich ist es klar, ich kann das nicht beweisen, dass das damals so passiert ist. Das kann niemand beweisen im wissenschaftlichen Sinn. Aber es muss uns klar sein, streng genommen können wir im wissenschaftlichen Sinn überhaupt kein historisches Ereignis direkt beweisen. Denn wir können es nicht wiederholen und reproduzieren. Wir können uns in der Regel nur auf Indizien verlassen, wenn wir überlegen, was ist in der Vergangenheit passiert. Wir können es nicht mehr alles zweifelsfrei belegen. Das betrifft nicht nur die Auferstehungsgeschichte. Johannes denkt nach, er sieht das, was passiert ist, er zieht seine Schlüsse, er fängt an zu glauben. Aber es ist dann eben auch noch mehr als nur einfach, sich argumentativ mit etwas auseinanderzusetzen zu glauben. Das ist ein Baustein. Und dann bedeutet dieses, er fängt an zu glauben, dass das der Moment ist, wo er beginnt, eine Überzeugung zu haben, die sein Leben so tief prägt, dass er später bereit ist und seine Apostelkollegen auch, diese Überzeugung niemals zu verleugnen, dass sie bereit sind, davon zu reden und nicht zu schweigen, auch unter Androhung von Strafe, unter Ausübung von Gewalt. Selbst als es ihnen verboten wird, da sagen sie, wir können nicht schweigen, wir können das nicht lassen, von diesem Jesus zu reden. Und da merken wir, dieses Nachdenken ist ein Schritt. Und das führt zu einem Glauben, der den ganzen Menschen so existenziell ergreift, dass da eine so zentrale Überzeugung entsteht, dass er anfängt, sein Leben darauf zu bauen, dass er überzeugt ist, dass das so geschehen ist. Und das ist die erste Herausforderung natürlich auch für uns heute, zu sagen, ja, kann das so sein? Kann das wirklich so passiert sein? Und ja, dafür gibt es Indizien, natürlich keine zweifelsfreien Beweise. Aber wenn wir an diesem Punkt sind, dann geht es eben auch nicht nur darum zu sagen, ja, und wir halten das irgendwie für wahr, so wie wir auch andere historische Ereignisse für wahr halten und sagen, naja, das ist ja damals passiert, sondern dann geht es darum, dass wir tatsächlich unser Leben auf diese Wahrheit bauen. Und auch das geht wieder schrittweise. Sicherlich war das für Johannes damals nicht so, dass er in diesem Moment komplett fertig war mit seinem Glauben. Da waren bestimmt noch eine Menge Fragen und da waren noch eine Menge Unsicherheiten, aber er hat einen Schritt gemacht und er ist dieses Risiko auch eingegangen, zu sagen, ich wage es, ich setze mein Leben auf das, was ich hier beobachtet habe. Es ist so eine bewusste Überzeugung geworden. Und ich finde noch etwas spannend bei Johannes. Johannes glaubt, das wird hier nochmal explizit so gesagt. Jetzt ging der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles und er glaubte. Johannes glaubt, bevor ihm der Auferstandene begegnet. Das kommt später auch noch, dass Jesus seinen Jüngern begegnet. Und er begegnet ja hier in dieser Geschichte auch der Maria. Aber Johannes hat diese Begegnung jetzt erst noch nicht. Aber er schafft es zu glauben. Das leere Grab alleine ist auch nicht automatisch ein Grund. Das sieht man bei Petrus, da braucht es noch ein paar Schritte mehr. Da ist es dann die Begegnung mit dem Auferstandenen. Aber Johannes ist für uns heute ein gutes Beispiel, dass es möglich ist, an diesen Jesus zu glauben und daran, dass er lebt, auch ohne, dass ich ihm jetzt persönlich begegnet bin. Das zeigt uns ja, dass es möglich ist, auch ohne, dass Jesus jetzt hier plötzlich leibhaftig im Raum erscheint. Johannes dachte über das nach, was er gesehen hat, und er fing an zu glauben. Und genau das geht heute auch noch. Das können wir heute auch noch tun. Wir haben die ganze Schrift, die uns hilft, auch diese Zusammenhänge zu verstehen. Und da können wir vielleicht noch mal leichter als die Jünger damals sogar diese großen Linien erkennen. Aber dann braucht es eben auch diesen persönlichen Schritt, nicht nur darüber nachzudenken und abzuwägen, sondern persönlich das Leben auch darauf zu bauen. Aber das ist der erste Schritt. Glauben und Denken, es ist kein Widerspruch, es gehört zusammen. Aber diese Geschichte geht ja noch weiter. Glauben und Erleben. Auch Maria geht nochmal zurück zum Grab. Und sie steht vor dem Grab und sie ist zutiefst erschüttert und sie kann das einfach alles nicht verstehen. Und sie weint und dann wird sie auf einmal angesprochen. Sie wird angesprochen von diesen himmlischen Boten, und dann wird sie sogar direkt angesprochen von Jesus selbst. Und sie erkennt ihn nicht. Und das ist irgendwie ein bisschen komisch. Man fragt sich, warum hat Maria Jesus nicht erkannt? Es ist ein Hinweis darauf, dass Auferstehung nicht einfach nur bedeutet, dass jemand einfach so wieder aufgestanden ist, wie er vorher war, sondern dass es wirklich ein Anfang auch einer neuen Schöpfung ist. Und man kann vielleicht sagen, manches an Jesus war noch gleich und manches war schon anders, weil es schon so ein Hinweis ist auf den neuen Körper, den wir mal haben werden, wenn wir selber auch auferstehen. Erster Hinweis. Aber es ist vielleicht auch noch was anderes. Sie hatte ihre Brille, durch die sie jetzt das, was sie da gesehen hat, beobachtet hat. Das Grab ist leer, Jesus ist weg. Es kann eigentlich nur klar sein, der muss gestohlen worden sein. Was immer sie dann sieht, es kann nicht Jesus sein, weil das kann ja nicht passieren. Und ich glaube, das ist auch so eine Herausforderung für uns alle. Wir haben alle unsere Brille, durch die wir die Welt betrachten. Deshalb ist es dann vielleicht auch nicht so einfach, mitunter an Ostern und an die Geschichte von Ostern zu glauben. Aber das betrifft ja dann nicht nur so ein einzelnes Ereignis, es betrifft auch unsere Vorstellung von Gott. Wir haben so unsere Brille, wie der sein muss und wie der zu handeln hat. Sie entspringt dann oft auch unseren Wünschen, unseren Ideen. Und hier sehen wir, dass Gott diesen Rahmen sprengt, dass er nicht unseren Konzepten und Ideen entsprechen muss. Was braucht es, um das zu erkennen, um diesen neuen Blick zu bekommen? Wie bei Maria damals ist es nötig, dass Gott den ersten Schritt geht, damit wir ihn erkennen. Jesus spricht Maria an. Er spricht sie mit ihrem Namen an und dann erkennt sie, mit wem sie es da eigentlich zu tun hat. Das ist so eine Erinnerung, dass Gott da, wo es um den Glauben an ihn geht, den ersten Schritt auf uns zugeht. Es ist eine Erinnerung daran, dass das Leben mit Gott eben ein Geschenk ist, ein Geschenk der Gnade. Jesus spricht Maria an, Jesus spricht uns an. Und das kann heute passieren, das kann in unserer Zeit passieren durch sein Wort. Eben in den meisten Fällen nicht durch diese persönliche Begegnung, aber wir denken an Johannes, es ist auch nicht unbedingt nötig, aber er möchte uns begegnen, er möchte dir begegnen und auch den Rahmen deiner Vorstellungen sprengen, die vielleicht dein Leben gerade so prägen, sofern wir die Bereitschaft dazu haben. Jesus kommt Maria entgegen in einer ganz persönlichen Begegnung. Und dann ist da noch etwas komisch. Warum sagt Jesus zu Maria, halte mich nicht fest? Warum darf Maria Jesus nicht festhalten? Warum darf sie sich nicht an ihn klammern? Man kann es verstehen, auch wenn diese Maria nicht die Rolle hatte, die ihr Dan Brown in seinen Romanen zugedacht hat. Aber trotzdem hatten die beiden eine innige Beziehung. Maria verdankte diesem Jesus eine ganz entscheidende Lebensveränderung. Das war der, der in ihr Leben gekommen ist, und ab da war alles neu. Und es ist verständlich, dass sie sagt, sie will möglichst nah bei ihm bleiben. Sie will ihn nicht wieder verlieren, sie will ihn festhalten. Der Wunsch ist verständlich, und es ist ja vielleicht manchmal eher die Frage, warum wir nicht so mit dieser Leidenschaft unterwegs sind, möglichst nah an diesem Jesus dran zu sein, ihn möglichst für uns festzuhalten. Warum darf sie das hier nicht? Weil es um mehr geht, weil es um einen größeren Plan geht. Jesus sagt das auch, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Jesus muss seinen Plan komplett erfüllen. Und der sieht eben auch vor, dass er zurück zum Vater geht, in die Welt des Vaters. Und er geht zurück zum Vater, so hat er es vorher auch seinen Jüngern gesagt, damit alle, die dann mit ihm verbunden sind, Gottes Geist bekommen, als persönliches Geschenk für jeden. Und es ist das Paradoxe, dass Jesus gehen muss, damit er uns allen so viel näher kommen kann. Weil Jesus lebt, können wir so eine innige Gemeinschaft mit ihm haben. Weil er lebt, ist diese Beziehung mit ihm möglich. Und sie wird eben dadurch möglich, dass Gott von seinem Heiligen Geist etwas zu uns, zu jedem persönlich sendet, wenn wir anfangen, mit ihm zu glauben. Und es ist dieser Geist, der uns hilft, das überhaupt zu erkennen. Es ist dieser Geist, der uns hilft, in unserem Leben diese Richtungsänderung vorzunehmen und der uns dabei hilft, auf Jesus zu sehen und zu verstehen, wer dieser Jesus für unser Leben ist. Weil Jesus gegangen ist, können wir heute zu jeder Zeit und an jedem Ort mit ihm reden und mit ihm leben. Und wir können nicht nur in Jerusalem und nicht nur in einer einzelnen Begegnung einzelner Menschen, sondern viele gleichzeitig etwas von seiner Nähe und von seinem Trost erfahren. Von Maria können wir etwas von dieser Sehnsucht lernen, wirklich etwas von Jesus zu erleben. Aber weil eben Jesus nicht nur bei Maria geblieben ist, deshalb können wir alle das heute erfahren. Und manchmal durchzuckt dich vielleicht auch so dieser Gedanke, dass die es damals doch eigentlich viel besser hatten, weil die konnten Jesus direkt sehen. Und ich glaube, wir wären alle an diesem ersten Ostermorgen irgendwo gerne dabei gewesen und sei es nur als Zuschauer, als passiv Beteiligte. Und trotzdem müssen wir daran denken, wenn Gott uns von seinem Geist für uns schenken möchte, dann ist eine noch größere Nähe möglich. Dann kann die Herrlichkeit dieses lebendigen Jesus in unserem Herzen, in unserem Leben aufleuchten und es da hell machen. Die Sehnsucht von Maria war diese Begegnung mit Jesus und dadurch auch die Erinnerung an das, was sie von ihm an Gnade geschenkt bekommen hat. Und dann spricht er sie an. Er geht den ersten Schritt. Und so geht er auch heute den ersten Schritt auf uns, auf dich zu. Der dritte Gedanke, Glauben und Leben. Was heißt es also für unser Leben jetzt und heute in dieser Zeit? Ostern ist ein Schlüssel auf dem Weg zur Beziehung mit Gott. Darüber haben wir schon einiges gehört heute. Und es ist klar, wenn das wahr ist, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das ernst zu nehmen. Und dann bleibt uns auch nichts anderes übrig, als sonst noch ernst zu nehmen, was Jesus sonst noch alles gesagt hat. Dann gilt es also auch, dass er gesagt hat, dass wir alle offensichtlich diese Erlösung brauchen, aber dass es eben auch diesen Erlöser gibt. Und wenn wir uns mit Johannes, mit Petrus, mit Maria auf den Weg machen, dann können wir das entdecken, ja, diese Beziehung aus Gnade, die funktioniert. Das ist möglich, weil Jesus den ersten Schritt gegangen ist. Und dann braucht es dieses persönliche Vertrauen. Vielleicht gibt es auch gerade deshalb keinen letzten Beweis, den wir jetzt so präsentieren können, weil Gott uns immer wieder einlädt zum Vertrauen und weil dieser Vertrauensschritt dann immer noch nötig ist. Aber wenn wir diesen Schritt wagen, dann haben wir diese gewisse Hoffnung. Dann haben wir diese gewisse Hoffnung, dass es eine Verbindung mit Jesus gibt in diesem Leben und dann auch über den Tod hinaus. Dann haben wir die Hoffnung, dass es nach dem Tod weitergeht. Schon jetzt und heute in dieser verrückten Welt. Und es gibt uns Halt und Sicherheit in dieser unsicheren Welt. Vielleicht denkst du im normalen Alltag nicht so viel an das Leben nach dem Tod und den Tod allgemein. Aber auch als Gemeinde mussten wir in der vergangenen Woche wieder neu lernen, ja, das Leben, es ist endlich und das ist schmerzlich. Und wenn wir es konsequent zu Ende denken, dann ist ohne eine Hoffnung auf das, was danach kommt, das, was wir hier haben, so schön es noch sein mag, es ist letztlich sinnlos, denn es wird irgendwann im Nichts der Geschichte wieder verschwinden. Und es ist die Frage, was bleibt uns dann, wenn alles im Nichts versinkt? Es bleibt nicht viel Hoffnung. Der schwedische Schriftsteller Henning Mankell hat das recht ehrlich in einem Interview auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, als er schwer krank war: Ich glaube eigentlich nicht, dass ich Angst vor dem Tod habe. Was mich eher beunruhigen kann, ist die Aussicht, dass ich so furchtbar lange tot sein werde. Was natürlich eine unangemessene Vorstellung ist, weil der Tod alle Reste von Zeit zum Verschwinden bringt. Und doch ist da dieser primitive Schrecken, ich werde so furchtbar lange tot sein. Unser Bewusstsein verdanken wir, so scheint es, einem niederträchtigen Gott, der uns mit dem Wissen darum quälen will, dass das Ganze eigentlich sinnlos ist. Ehrlich auf den Punkt gebracht und letztlich konsequent zu Ende gedacht. Und selbst wenn du nicht so viel über deinen Tod nachdenkst, ich denke, dieses Bewusstsein von Vergänglichkeit, von Zerbrechlichkeit in dieser Welt, das steht uns allen vor Augen. Die Nachricht der Auferstehung ist die Antwort auf diese Verzweiflung. Denn die Auferstehung zeigt uns, es geht hier nicht um irgendeinen niederträchtigen Gott, wie er das gesagt hat, der uns einfach in ein sinnloses Leben hineingeworfen hat, sondern es geht um den Gott, der in einer Beziehung mit uns interessiert ist. Und das ist die Antwort auf diese Verzweiflung. Es gibt Hoffnung in allen Schwierigkeiten, in allen Lasten und auch im Abschied. Und es gibt einen Frieden, von dem Jesus selbst gesagt hat, den möchte er uns schenken, der ganz anders ist als das, was wir an menschlichen Friedensbemühungen zustande bekommen. Wenn wir unser Leben auf diese Nachricht von Ostern bauen, dann haben wir diese feste Sicherheit. Dann hast du die feste Sicherheit, dass der auferstandene Herr heute und jetzt und bis in alle Ewigkeit an deiner Seite ist. Und dann kannst du darauf vertrauen, dass er dir von seinem Geist schenken möchte, der diese Gewissheit über seine Nähe gibt und der immer wieder erneuernd an dir wirken will. Und dann müssen wir ihn nicht krampfhaft festhalten mit unserer Kraft, weil wir wissen können, wir sind von ihm gehalten. Und wir haben die feste Sicherheit, er ist bei uns an jedem Tag bis ans Ende der Welt, weil er damals nicht vom Tod und auch nicht von Maria gehalten wurde, kann er jetzt und heute bei uns sein. In dieser Welt, in der wir das so oft nicht verstehen, ist er trotzdem da. Und das ist die große Hoffnung für uns persönlich, aber eben auch die Hoffnung für die Welt. Es ist der Ausblick darauf, dass mit Jesus heute schon ein Leben bei uns beginnen kann, was uns dann zu einem guten Ziel führt. Und dann können wir wissen, dass wir dann einmal Jesus so nah sein können, in Ewigkeit, wie Maria ihm schon damals sein wollte. Und das ist die Perspektive, die uns heute schon trägt, die uns heute Kraft gibt. In der Zeitschrift IDEA habe ich in der vergangenen Woche den Bericht eines Mannes gelesen, der unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist und der definitiv der letzten Wegstrecke seines Lebens entgegensieht. Und er schreibt da: Ich habe eine Botschaft an jene, die gerade Leid erleben. Lasst uns getröstet sein. Denn auch Christus hat Leid und Entbehrung ertragen. Aber dieses kurze, jetzige Leid geht vorüber, wie Paulus sagt. Wenn wir mit Jesus gestorben, mit ihm auferstanden sind, bekommen wir jetzt schon einen Vorgeschmack auf das Paradies, wo kein Leid sein wird. Denjenigen aber, denen es gerade gut geht, empfehle ich: Passt auf, dass ihr nicht denkt, wir feiern hier den Himmel auf Erden und dabei vergesst, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Karfreitag und Ostersonntag sind für mich ein Weckruf, dass wir unsere Knie beugen und unser Leben hingeben an Christus, dass wir mit ihm sterben und mit ihm auferstehen. Wenn wir mit Jesus gestorben, mit ihm auferstanden sind, bekommen wir jetzt schon einen Vorgeschmack auf das Paradies. Ostern lädt uns ein, uns neu auf diesen Weg zu machen und zu entdecken, dass beim lebendigen Jesus wirklich Hoffnung zu finden ist. Und dann einzusteigen in dieses Leben und natürlich zu merken, ja, das kann auch herausfordernd sein, aber dieser Jesus, der für uns in den Tod gegangen ist, der verdient es, dass er Mittelpunkt unseres Lebens wird. Und der Jesus, der von den Toten auferstanden ist, das ist der Sohn des Gottes, der gesagt hat, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, ganz persönlich, dann wird aus der reinen Geschichte von Ostern lebensverändernder Glaube für uns. Amen.